Die zweite Bundesliga der Männer biegt auf die Zielgeraden ein und das Aufstiegsrennen bleibt weiter extrem eng. Auch der 1. FC Magdeburg und der SC Paderborn mischen immer noch oben mit. Packt einer der Clubs die Sensation? Darüber spreche ich in diesem Zweitligaschwerpunkt mit Thomas Haufe und Kevin Bublitz. Let's go.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu, kurze Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner, Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Gewühl.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
So, und ihr kennt das Spiel aus den letzten Wochen. Bevor ich mich und die Gäste vorstelle, eine wichtige Durchsage, die Kontoumstellung. Es gibt eine extrem wichtige Hausmitteilung zu Beginn. Die Bankverbindung des Rasenfunk hat sich geändert. Das haben die meisten mitbekommen, aber vielleicht ja manche eben noch nicht. Alle registrierten SupporterInnen haben dazu eine Mail erhalten. Die kann allerdings im Spam gelandet sein, wie uns zu Ohren gekommen ist. Guckt da also unbedingt nochmal nach, wenn ihr nichts bekommen habt. Wie gesagt, die Bankverbindung des Rasenfunk hat sich geändert. Ihr müsst bitte jetzt eure Daueraufträge ändern. Es bleiben noch ein paar Tage und dann gibt es das alte Konto nicht mehr. Und dann führt der Dauerauftrag ins Nichts und dem Rasenfunk bleibt weniger Geld. Das wäre natürlich sehr schade. Ein paar weitere Infos und vor allen Dingen natürlich die neue Kontoverbindung. Die findet ihr in den Shownotes. So. Zur Sendung. Mein Name ist Marc Schwitzki. Ich führe heute wieder durch diese Zweitligasendung der Männer des Rasenfunks. Und ich bin freier Journalist. Ihr könnt mich lesen bei rbb24 und hören beim Hertha-Base-Podcast oder eben hier im Wechsel mit Eva. Und ich stelle meinen ersten Gast vor. Wir hatten schon mal die Ehre diese Saison. Thomas Haufe vom Nur der FCM-Podcast. Hi.
Ja, hallo Marc.
Ich bin sehr gespannt, ob es diesmal technisch hält. Aber bislang läuft das wie eine Eins. Ich bin gespannt. Der andere Mann hat sich auch schon oft bewiesen hier im Rasenfunk. Wir haben dieses Mal zum ersten Mal die Ehre, zusammen in einer Folge dabei zu sein. Kevin Bublitz vom Paddercast. Grüß dich.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hi.
Na aber. So, bevor wir inhaltlich werden, ihr kennt das Spiel. Wie immer der Hinweis, sprecht es mir nach. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Er finanziert sich allein durch die Spenden der HörerInnen. Und dementsprechend, wenn ihr da dabei sein wollt, dann könnt ihr zum einen den Lebensunterhalt von Max finanzieren, damit er so viel Zeit in dieses ganz tolle Produkt stecken kann. Das Geld wird aber zum Beispiel auch dafür verwendet, dass eben Menschen wie Eva oder ich ihn auch in Sendungen entlassen können und dass die Gäste ein Honorar bekommen. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann schaut auf rasenfunk.de/supportersclub vorbei. Und jetzt werden wir sportlich und beginnen mit der Lage der Liga. Ja, der wievielte Spieltag war das jetzt? Ich habe 29. Genau, der ja. 29. Spieltag der zweiten Liga ist vorbei. Ich habe es schon erwähnt, die Zielgerade, man biegt darauf ein. 5 Spiele sind es noch. Und ich finde, nach dem letzten Spieltag gibt es so ein paar Dynamiken, die sich vielleicht ein bisschen rauskristallisieren. Und eine ist jetzt nur eine These, dass sich die Liga endgültig in 2 Teile teilt. Also der Karlsruher SC spielt ja nur 1:1 gegen Münster. Und bei 5 Spielen sind das insgesamt dann doch 6 Punkte von Rang 3 entfernt. Ich würde die These aufstellen, damit hat man nicht mehr viel zu tun. Hannover auf Platz 9 hingegen hat zwar mit 1:3 gegen Elversberg verloren zu Hause, ist aber nur 4 Zähler hinter den Saarländern auf Rang 3. Das ist jetzt rechnerisch schon noch möglich, wenn jetzt auch nicht mehr ewig total wahrscheinlich, aber es ist noch möglich. Und es scheint, als ob die obere Tabellenhälfte noch um den Aufstieg und die untere gegen den Abstieg spielt. Kevin, Thomas, habt ihr da Gedanken zu? Glaubt ihr, dass es auch vielleicht noch ein paar Vereine nach oben oder unten erwischen könnte, die damit aktuell nicht rechnen? Oder ist das aktuell die klarste Tabellensituation, die ihr in der Saison auch so erlebt habt?
Kevin, fang an.
Boah, danke.
Gerne.
ist eine gute Frage. Ob das jetzt die klarste Situation in dieser verrückten Saison ist, sagt mir irgendwie jedes Jahr, ne? Die verrückteste zweite Liga, die stärkste zweite Liga aller Zeiten und so weiter und so fort. Und das ist schon krass. Also, dass das so eng ist. Ich bin bei dir. Hannover ist sicherlich noch im Dunstkreis. Der KSC müsste schon einen heftigen Run haben und die oben müssten einen heftigen negativen Run haben. Bei den Spielen, die noch da sind, sehr unwahrscheinlich, ne? Ja. Aber da ansonsten ist da wirklich noch alles drin, ne? Also das ist schon krass. Elversberg springt auf einmal wieder auf Rang 3, da waren sie schon länger nicht mehr. Mhm. Und unten bin ich aber relativ sicher, dass ich glaube ab, also dass das höchstens noch unter Braunschweig, Münster, Ulm da ausgetauscht wird. Ich glaube, ab Fürth ist das auch zu weit, ne? Also wenn du guckst, Münster bis Fürth sind 7 Punkte. Ist machbar, ja. Und auch Fürth kann mal 5 Spiele noch verlieren. Aber Münster gewinnt halt auch keine 5 Spiele mehr. Glaube ich nicht. Regensburg vielleicht.
Ja, die sind ganz gut dabei, muss man tatsächlich sagen. Denn es gibt wieder, also was heißt wieder? Es gibt jetzt seit ein paar Wochen, finde ich, wieder mehr Spannung im Abschiedskampf. Da schienen ja gewisse Dinge gefühlt schon entschieden zu sein. Dann auch, als sich eben so Schalke und Hertha abgesetzt haben mit ein paar Siegen. Aber wenn wir uns das Wochenende jetzt mal angucken, Ulm gewinnt gegen Magdeburg, da werden wir noch drüber reden, Thomas. Regensburg gewinnt gegen Schalke, klar, Schalke immer für einen Stolperer gut und trotzdem, dass Regensburg Spiele gewinnt, ist in der Saison eben noch nicht so oft vorgekommen. Und Münster holt einen Punkt gegen Karlsruhe und Braunschweig gewinnt überraschend wie fulminant mit 4-2 in Hamburg. Und das sind ja alles Ergebnisse, Thomas, mit denen man jetzt eher nicht gerechnet hat. Also Münster, KSC 1-1, okay, das kann man sich vorstellen, aber alles andere, da sieht man mal, dass dann auch irgendwann angefangen wird, auch unten Punkte geholt zu werden.
Ja, es ist irre. Also ich hätte, dass wir dann Ulm auch mal so ein Spiel abliefern, das habe ich, ich will nicht sagen erwartet, aber ich habe da schon so ein bisschen, war mir da schon klar, nach der wirklich guten Leistung gegen Kaiserslautern, dass man da jetzt gegen Ulm dass man da jetzt gegen Ulm wieder patzt. Aber dass der HSV jetzt dann doch wieder Frühlingsdinge tut, das, damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, unter Polzin sind die stabil genug. Aber auch da sieht man ja, Mensch, die sind ja doch auch in der Lage, weiterhin im Februar, oder nicht im Februar, sondern im Frühjahr auszurutschen und alles zu vielleicht wieder alles zu verspielen, wer weiß. Aber ich sehe es wie Kevin, also unten, glaube ich, ist unter den Mannschaften, die Kevin genannt hat, wird das gemacht. Aber oben, denke ich, wird es noch eine Überraschung geben. Also ich glaube, da wird am Ende einer unter den ersten dreien rechnen, mit dem man jetzt landen, mit dem man jetzt vielleicht noch gar nicht rechnet.
Gut möglich auf jeden Fall. Unten muss man sagen, Regensburg ist jetzt nur noch 6 Punkte hinter Platz 16. Also es hat schon größere Wunder gegeben.
Aber auch, wirklich krass. Aber auch 35 Tore, ja.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, total. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Das gewichtet sich natürlich wie ein zusätzlicher oder wie ein weiterer fehlender Punkt an der Stelle. Ulm hat unter Lechleiter so eine zweite Luft bekommen. Das finde ich auch interessant, weil ich denen das nicht zugetraut hätte, weil ich dachte, mit diesem zweimaligen Aufstiegstrainer Wörle würden die schon am Optimum kratzen, so ein Stück weit. Aber man muss ja sagen, unter Lechleiter, wie gesagt, jetzt Magdeburg geschlagen, die letzten Ergebnisse waren nicht verkehrt. Und was ich noch krasser finde, ist, dass sich Braunschweig ohne Trainerwechsel ein neues Momentum gegeben hat. Denn daran habe ich wirklich nicht mehr geglaubt. Ich hatte ja Braunschweig gegen Hertha gesehen über 90 Minuten, das 1-5. Das war desolat in allen Bereichen und das war so krass, dass selbst auf der PK danach der beteiligte Trainer von sich selber gesagt hat, naja, also aktuell habe ich jetzt nicht mehr so viele Argumente und natürlich werden solche Diskussionen geführt, das klang schon sehr angeschossen, aber man hat offensichtlich die richtigen Lehren aus diesem Spiel gezogen und 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt.
Ja, wir bauen gerne solche Mannschaften auf.
Stimmt, ihr habt ja auch verloren.
Aber Kevin, Moment, da geht ich rein, weil das sagt jeder Fan über seinen Verein.
Okay, dann habe ich einen zweiten Punkt.
Okay.
Der Trainer Daniel Scherning, seines Zeichens Paderborner, gebürtiger Paderborner, war 2 Klassen unter mir in der Schule.
Du kennst sie alle, Kevin.
Ja, absolut. Die aus Paderborn, ich meine, ist ja nicht so groß. hat, egal wo er Trainer war, nachdem er nicht mehr Co-Trainer von Steffen Baumgart beim SCP war, hat der noch nie gegen Paderborn verloren. Und als wir da so spielten und die großen Chancen nicht machten und Braunschweig sich dann auf einmal anschickte, Tore zu schießen, dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Jetzt verliert er wieder nicht. Und das tatsächlich hat er das Spiel dann noch gedreht mit der Mannschaft, uns da quasi aus allen Träumen rausgeschossen. Und muss er auch schmunzeln, wenn du ihn dann triffst und so. Er weiß, glaube ich, selber nicht, warum er nie gegen Paderborn verliert. Also er ist wirklich noch ungeschlagen gegen den SCP. Und dann gegen HSV, wenn du das Spiel gesehen hast, was da mit dem HSV los war, war ja auch gar nichts, ne? Das war krass. Also Braunschweig hatte ja verdient gewonnen.
Sehr hochverdient, ja.
Also ich glaube, vor allen Dingen die erste Halbzeit war extrem schlecht vom HSV und in der zweiten haben sie sich ja zumindest angeschickt, Fußball zu spielen, aber waren dann natürlich hinten offen.
Ja, also und bitter für Münster natürlich, ne? Die wirkten ja, die hatten ja, also sicher waren sie nicht, aber es war schon ein Polster zu Braunschweig, ein gewisses. Und jetzt sind sie halt auf einmal 2 Punkte hinter denen.
Und wie gesagt, Ulm und Regensburg sind auch nicht weg. Also plötzlich geht da wieder alles bei, wie gesagt, 5 Spielen, 15 zu vergebene Punkte. Da kann viel passieren. Viel passieren kann auch nach oben, denn der Spieltag, wir haben es eben schon erwähnt, der HSV verliert gegen Braunschweig. Das ist die erste Niederlage nach 4 ungeschlagenen Spielen, langsam. Und der restliche Spielplan, ja, Schalke, KSC, Darmstadt, Ulm, Fürth. Sie könnten den Vorteil haben, dass es bis auf Ulm für alle diese Teams um nichts mehr gehen wird. Das ist natürlich nicht verkehrt an der Stelle. Klar, man kann auch sagen, die sind dann befreit und alles. Und trotzdem, glaube ich, ist das eher ein Vor- als ein Nachteil. Köln hingegen hat eben jetzt ein 1:1 gegen Fürth gespielt und dementsprechend auch seit 2 Spielen nicht mehr gewonnen. Davor ja die 0:1-Niederlage gegen Hertha. Und jeweils auch keine sonderlich guten Leistungen, muss man ja auch sagen. Also es ist ja nicht so, dass man diese Spiele unerklärlich verloren hätte. Und der restliche Spielplan hat deutlich mehr in sich. Also man spielt jetzt gegen Münster, für die es um alles geht nach wie vor. Hannover, Regensburg, Nürnberg und am letzten Spieltag knallt's gegen Kaiserslautern. So, also das dürfte nochmal richtig lustig werden. Thomas, was glaubst du denn? Also glaubst du, dass der HSV und Köln, also der HSV hat ja jetzt gerade 5 Punkte Abstand auf Rang 3, Köln 4. Glaubst du, die lassen sich das tatsächlich nochmal nehmen? Oder ist das jetzt ein Schluck auf gewesen und am Ende ziehen sie durch?
Also gut, beim HSV sage ich das auch, glaube ich, schon seit 3 oder 4 Jahren. Aber ich glaube, dieses Jahr sind sie dann wirklich mal dran. Ich glaube, Hamburg lässt sich das nicht mehr nehmen. Also ich glaube, die sind unter Polzin stabil genug, solche Ausrutscher wie jetzt auch gegen Braunschweig wieder zu korrigieren. Da denke ich, dass die aufsteigen werden. Bei Köln bin ich mir da noch nicht so sicher. Ich habe die letzten Spiele, also zumindest nicht in Gänze, aber immer mal teilweise sehen können. Und gegen Fürth hat man ein bisschen Pech gehabt. Ich fand schon, da war man gut im Spiel. Gab es auch am Ende, hätte meiner Meinung nach Köln auch einen klaren Elfmeter bekommen müssen, den man nicht gegeben hat. Dann hat man aber auch Glück gehabt vorher, dass das Fürth dann für mich ein reguläres Tor aberkannt bekommen hat. Aber die wirken mir nicht so gefestigt. Also ich finde, Hamburg wirkt da in den Spielen einfach gefestigter. Wenn man jetzt mal Braunschweig außen vor lässt, ich habe die ja bei uns gesehen, das war beeindruckend. Also die erste halbe Stunde hätten die ohne Torwart gegen uns spielen können. Wir waren ja nicht einmal in der gegnerischen Hälfte. Und ich glaube schon, dass Hamburg hochgeht. Bei Köln, wie gesagt, bin ich mir nicht so sicher, weil ich auch glaube, Elversberg hat so ein bisschen jetzt so das Momentum auf seiner Seite. Die haben, auch wenn die jetzt nur unentschieden gespielt haben, die haben gewonnen, ja.
Elversberg hat gewonnen. Die haben nach Rückstand noch 3:1 in Hannover gewonnen.
So war es, genau. Und hatten ja letzte Woche auch gegen Regensburg deutlich, sehr, sehr deutlich gewonnen mit 6:0. Also die haben so ein bisschen jetzt so dieses Momentum auf ihrer Seite, was man, glaube ich, in dieser Phase auch braucht. Mein Geheimfavorit ist und bleibt aber Düsseldorf tatsächlich. Ich glaube, die werden am Ende noch unter die ersten drei.
Sind jetzt plötzlich wieder da, ne? Durch diesen Sieg jetzt.
Ja, die werden am Ende noch unter die ersten drei springen. Mal gucken, wozu wir noch in der Lage sind. So eine Wundertüte. Eigentlich alle da oben. Der SCP war ja auch wieder. Für mich waren die eigentlich jetzt, bevor sie jetzt die 2 Spiele verloren haben, war Paderborn für mich eigentlich so der Favorit auf Platz 3. Jetzt verlieren die gegen Braunschweig und gegen.
Du kannst Leute, diese Liga nicht kippen.
Es ist unfassbar, ja.
Ja. Aber ich fand, wie gesagt, also bei Köln, da würde ich mitgehen, Thomas, also ich glaube auch, dass der HSV hochgehen wird, auch weil Robert Glatzel kann immer mehr ein Faktor jetzt werden, nachdem er zurück ist. Der ist ja noch gar nicht richtig dabei, hat trotzdem schon wieder ein Tor gemacht, aber ich glaube auch, dass es jetzt ein Ausrutscher war, halte sehr viel von dem Fußball unter Polzin. Köln hingegen, ich muss mal wirklich sagen, also ich habe jetzt nicht 20 Spiele von denen die Saison gesehen, aber ein paar schon und ich fand nicht eins richtig gut. Es ist dann auch wieder eine Qualität von so vielen, dann auch so viele zu gewinnen, aber ich hatte ja auch schon hier mit Dennis aus dem Trotzdem hier Podcast gesprochen, der als Kölner auch sagt, ey, ja, die Ergebnisse stimmen, aber Euphorie macht sich hier nicht breit und auch keine Gelassenheit, was die Aufstiegsplätze angeht, weil was ist, wenn man diese engen Spiele nicht mehr zieht und das passiert jetzt eben und Also die Wahrscheinlichkeit ist immer noch höher, dass sie es schaffen, als dass sie es nicht schaffen. Und trotzdem würde ich jetzt nicht mehr aus allen Wolken fallen, wenn sie von den letzten Spielen, wo ich habe ja die Gegner aufgezählt, nicht so viele gewinnen. Kevin, was ist denn da dein Bauchgefühl?
Also ich habe sie ja jetzt letztens erst in Paderborn gesehen, wo sie auch gewonnen haben. was ich mir nicht ganz erkläre, also das war ja bei uns so der Anfang vom Abfall, waren wir eigentlich auch die Mannschaft mit den besseren Chancen, haben zwei richtig Duseltore gefangen. Einmal, wo Götze den Ball hinten an den Kopf kriegt, der dann ins Tor zurückgeht. Stimmt, ja. Und das zweite Ding war auch, also die Kölner konnten sich wirklich glücklich schätzen, dass sie da 3 Punkte geholt haben. 1 Punkt, okay. Aber ist halt durch die individuelle Klasse immer drin bei denen. Aber sie hätten das auch verlieren können. Ne? Für den SCP war das so der Startschuss. Für Köln war das wirklich glücklich. Aber du siehst ja auch schon 43 Tore erst geschossen im Vergleich zu den anderen, die da oben stehen. Aber natürlich auch nur 34 kassiert. Das ist so ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, sie haben die knappen Spiele oft gezogen mit einem Torunterschied irgendwie. Es sind 4 Punkte, ne? Auf Elversberg, auf Düsseldorf. Das kannst du bei den Gegnern gut noch vergeigen. Beim HSV bin ich mir auch relativ sicher, dass die 3 der 5 Spiele auf jeden Fall noch gewinnen werden. Und dann sind die endlich wieder in der Bundesliga.
3 von 3 sind sie sicher, dass sie hochgehen. Oh mein Gott, werden die in der Liga bleiben. jetzt haben wir es gejinxt, glaube ich.
Kleine Anekdote dazu. Mein bester Freund ist HSV-Fan.
Mein Beileid.
Und er hat tatsächlich gegen Braunschweig das Ergebnis richtig getippt. Ne? Also er hatte tatsächlich auf 2-4 gegen Braunschweig getippt, weil er meinte, gegen Braunschweig verlieren wir immer mindestens ein Spiel. Mindestens. Eigentlich immer beide. ganz komisch, so wie das bei uns gegen Fürth zum Beispiel ist. Aber ich glaube, die sind so stark, 63-36 Tore. Also die können halt auch mal eben so ein Spiel wie Thomas gesagt hat, ne? Da siehst du eine halbe Stunde die andere Mannschaft gar nicht agieren. Also außer im eigenen Strafraum irgendwie. Mhm. Aber das machen die locker. Und darunter ist Roulette. Düsseldorf, ganz ehrlich, wie die hier gewonnen haben, weiß Danny Thun auch nicht.
Aber das ist auch eine Fähigkeit von
Danny Thun-Mannschaften. Mit 11 verletzten Spielern, ne, haben die hier angetreten, haben den ersten Torschuss nach 40 Minuten oder sowas gehabt, gefühlt. Und der war dann auch gleich drin. Unfassbar, wie das geworden ist. Die waren in allen Belangen sowas von unterlegen und ich habe keinen einzigen fußballerischen Ansatz dort gesehen, außer hinten drin zu stehen und das Ding rauszuköpfen.
Ich habe beide Spiele gegen Hertha gesehen und da sind auch beide Siege von Düsseldorf genauso gekommen, besonders im Hinspiel. Hertha hat die komplett bespielt und dann hat Düsseldorf 2 Standards reingemacht und hat das Ding gezogen.
Ja, ich hatte auch vor dem Spiel. Auch
Qualität.
Das ist Fußball.
Naja, ich habe die Kollegen von Gebrabbel Rot-Weiß von dem Fortuna-Podcast hier vorm Spiel getroffen in Paderborn am Wochenende und die haben auch gesagt, das ist halt momentan unser Spielansatz, ne? Das geht momentan nicht anders. Sie haben halt echt wichtige Spieler verloren, aber ich bin bei euch, oder Thomas, du hast es, glaube ich, gesagt, ne? Sie haben gerade so ein Momentum, sind so ein kleiner Geheimfavorit, Geheimtipp meine ich, weil die sind da hochgekommen, das hätte ich nicht mehr gedacht. Also als die auf Platz 10 oder wo standen.
Ich glaube, das war's, ja, genau.
Ja. Ja.
Und jetzt sind sie auf einmal auf Platz 4, ja, und darunter FCM verliert die wichtigen Spiele irgendwie auch immer, ne? Also wenn du gerade denkst,
werden wir jetzt drüber reden. Wollen wir direkt rübergehen? Ja. Machen wir das doch mal. Sehr schön. Alles klar. Dann gehen wir nämlich aus der Lage der Liga zu den Lagen der jeweiligen Vereine und wir starten rein aus tabellarischen Gründen. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, der eine Punkt hat den Unterschied gemacht. Wir starten mit dem ersten FC Magdeburg. Thomas, am vergangenen Samstag hat es eben die jetzt schon besagte 0-1 Niederlage bei Abschiedskandidat Ulm gegeben. Was ist denn in dem Spiel schiefgelaufen?
Alles.
Also, dafür ist 0-1 doch okay.
Ja, aber es war wirklich, das Spiel ging los und man hatte sofort, also wie beschreibe ich das? Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, für Ulm, du siehst genau, bei Ulm, für die geht's um alles. Das ist so ein bisschen so nach dem Sieg von Braunschweig, mussten die ja gewinnen, um dran zu bleiben. Und ja, die kamen raus und hatten die erste Viertelstunde wirklich mehr auch vom Spiel. Ich hatte eigentlich gedacht, Mensch, Qualität hat man ja gesehen. Also vorne 28 Tore vorher in 28 Spielen, aber auch nur 35 Gegentore als Tabellen-17. Da ist für mich eigentlich klar gewesen, okay, die wählen halt auch erstmal diesen defensiven Ansatz, fand aber, die haben uns die erste Viertelstunde ordentlich bespielt. Jetzt mit ihren Mitteln, also es war jetzt nicht, dass sie uns jetzt komplett reingedrängt haben, aber ich fand schon, dass die Umschaltsituationen, die sie hatten und auch die Kontersituationen, die sie gespielt haben, die waren nicht schlecht. Und das 1-0 fällt ja dann auch aus dem Ballverlust von Elzain im Mittelfeld, wo sie dann gut umschalten, wo sie die Seite gut verlagern, den Ball dann wieder in den 16er spielen. Der Torschütze steht dann eben da sehr, sehr gut, macht das 1-0. Und dann war es ein Spiel, wie man es, glaube ich, wie man es dann wirklich erwarten konnte. Ulm hat hinten einfach sehr, sehr sicher gestanden. Das muss man schon sagen. Wenig zugelassen. Also ich glaube, wir hatten in 90 Minuten 3 Torschüsse. Der gefährlichste davon war tatsächlich in der 88. Also die haben defensiv verdammt gut gestanden, haben wirklich alle unsere Stärken, die wir haben, aus dem Spiel genommen. Und ja, dann wird es eben auch gegen eine Mannschaft wie Ulm schwer, die dann sich dann in jeden Zweikampf reinhaut und dann mit relativ einfachen Mitteln, aber mit vollkommen legitimen Mitteln dann eben diese 3 Punkte dann am Ende für mich auch völlig verdient geholt hat.
Man spricht ja eben auch von der drittbesten Defensive der Liga, ne? Das,
genau.
Das muss man sagen, das ist eher ein großes Brett in dieser Saison. Was mich gewundert hat, ich habe mir die Ergebnisse der Saison angeguckt und Magdeburg ist zwar oben mit dabei, kann aber in den Ergebnissen keine richtige Konstanz aufbauen, sonst wäre man sehr wahrscheinlich auch in den Sphären von HSV und Köln, aber nach dem 17. und 18. Spieltag gab es keine 2 Siege in Folge mehr.
Genau.
Das fand ich irgendwie, das nimmt man anders wahr, so von außen. Woran liegt das denn deiner Meinung nach?
Das ist, glaube ich, die 1-Million-Euro-Frage oder die 6 fehlenden Punkte-Frage. Also,
habe ich sie gefunden.
Ja, also wir können es uns auch nicht erklären. Also wir diskutieren das im Podcast auch immer hoch und runter, woran es liegt, dass du Spiele hast, jetzt wie gegen Kaiserslautern, wo du wirklich deren Stärken komplett aus dem Spiel nimmst. Ich meine, wenn man Lautern kommt, viel über Zweikampfhärte, über gutes Umschaltspiel und das weiß man ja alles und das haben sie super im Griff gehabt gegen Kaiserslautern. Da dachte ich, oh, was ist denn hier los? Ja, schlagen die völlig verdient mit 2-0. Die hätten noch 10 Stunden spielen können. Ich glaube, Kaiserslautern hat in dem Spiel kein Tor geschossen. Und dann fährst du nach Ulm und denkst dir so, Mensch, jetzt hast du eine Riesenchance. Du fährst jetzt zum 17., hast dann den 18. zu Hause, kannst jetzt also, ich sag mal, vielleicht von 4 bis 6 Punkten ein Stück weit ausgehen, kannst dich da oben wirklich festbeißen. Und dann verlierst du in Ulm. Und wir wissen es auch nicht. Also weil die Leistung der Mannschaft oder die ganze Art und Weise der Mannschaft im Vergleich zum Kaiserslautern-Spiel war das eine 180-Grad-Drehung. Alles, was gegen Kaiserslautern richtig gut war, was da war, war in Ulm einfach nicht da. Und woran das liegt, keine Ahnung. Ich frage mich das auch. Eine Trainer fragt sich wahrscheinlich auch, weil sonst würde es ja so nicht passieren, ja.
Ja, zumindest in der Heimtabelle hat man sich ja verbessern können. Nehmen wir mal das Positive. Also zwischenzeitlich hat man ja ein komplettes Jahr auf den Heimsieg gewartet, war zwischenzeitlich dann trotzdem Tabellenerster. Geht nur in der 2. Liga. Wie ist es denn gelungen, zu Hause dann ja erst gegen Köln mit 3-0 zu gewinnen? Das war der 22. Spieltag. Und dann ja auch aus den nächsten 3 Heimauftritten 2 zu holen. Also ist das so ein klassischer Fall von Knoten geplatzt oder hat man da irgendwas verändert? Kannst du dir das irgendwie erklären?
Ich glaube, das war wirklich so ein klassischer Fall von Knoten geplatzt gegen Köln. Das war ja lange, Köln war ja lange ein 0-0-Spiel, finde ich, wenn man den Spielverlauf sieht. Das war wirklich so ein Spiel, wo du sagen konntest, okay, wer da das erste Tor schießt, der wird als Sieger vom Platz gehen. So war es ja dann auch. Und da kam uns ein Stück weit natürlich auch zugute, dass das für Köln das 4. Spiel innerhalb von 12 Tagen war. Das tat uns, glaube ich, ganz gut, der Sieg. Nur leider ist dann so ein bisschen, was heißt leider, ich meine, es ist immer noch Jammern auf sehr hohem Niveau. Aber uns ist so ein bisschen dann diese Auswärtsstärke flöten gegangen, nachdem wir dann angefangen haben, zu Hause zu gewinnen. Ich glaube, seitdem haben wir kein Auswärtsspiel mehr gewonnen.
Man kann nicht alles haben.
Also eben, man kann halt auch nicht alles haben. Aber das ist natürlich dann auch so ein Punkt. Im Prinzip hast du dich ja dann nicht wirklich verbessert. Also holst du halt die Punkte, die du vorher auswärts geholt hast, die holst du dann jetzt zum Glück auch zu Hause. Das ist natürlich für die Heimzuschauer auch schön, mal Heimsiege zu sehen. Aber grundsätzlich, ich würde sagen, ist einfach Knoten geplatzt und ja, und dann war es gut, dass wir da mal wieder gewonnen haben zu Hause.
Ist ja so eine Kopfsache am Ende. Und apropos Kopfsache, wie erlebst du denn die Mannschaft und das Trainerteam aktuell? Also hat man das Gefühl, dass die sich so ein bisschen vom Hype anstecken lassen? Spüren sie vielleicht sogar Druck? Mit sowas kann ja auch so eine Niederlage in Ulm irgendwie erklärt werden. Oder hast du das Gefühl, die bleiben eigentlich recht fokussiert?
Also ich glaube, Christian Tietz bleibt da schon bei sich. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie auch Druck reinbringt in jemanden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann mir aber schon vorstellen, dass natürlich in der Mannschaft so ein bisschen, ich meine, für einige Spieler ist es wahrscheinlich auch die einzige Chance, nochmal in die Bundesliga zu kommen. Ich denke, wenn man da zum Beispiel mal an den Barış Artık denkt, der ist inzwischen auch schon 30. Ich glaube, es ist so vielleicht so für ihn auch wirklich so die letzte Chance, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Mathiesen, der 29 ist, wahrscheinlich auch. Da sind schon auch ein paar Spieler dabei, für die das wahrscheinlich auch eine einmalige Geschichte wäre. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ob die jetzt alle Bundesliga-Qualität haben in dem Sinne, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber die Chance ist immer noch da. Und ich glaube schon, dass da bei den Spielern jetzt auch so ein kleines bisschen der Kopf ins Spiel kommt. Und wenn man dann wie in Ulm gegen eine Mannschaft spielt, für die es halt auch noch um alles geht und die halt genau weiß, wir müssen hier heute eigentlich irgendwie gewinnen. Und wenn du dann, ich sag mal, von Minute 1, ja, diesen Schalter halt auch vielleicht nicht umlegen kannst, weil du denkst, naja, wir machen hier weiter unser Spiel. Und das ist ja auch sowas, was sich auch durch diese Saison zieht. Bei aller Euphorie, die hier zu Recht entstanden ist, auch aufgrund vieler guten und sehr guten Spiele, glaube ich aber auch, muss man einfach sagen, wenn dann mal diese Spielidee so nicht trägt, dann sind wir halt leider auch nicht in der Lage, mal was zu verändern. Gegen Kaiserslautern war halt sehr auffällig, dass mit Al Holmström auch mal ein Stürmer im Spiel war, der mal andere Facetten reinbringt, einfach mal mit Rücken zum Tor agieren kann, ein bisschen wuchtiger, ist groß, Spieler binden kann, auch im 1 gegen 1 einfach im körperlichen Bereich einfach auch mal gegenhalten kann. Ja. Und das hat uns gegen Ulm schon massiv gefehlt. Also man sieht, was da für Kanten hinten drin standen. Da sind natürlich Burcu-Artig und Kars körperlich einfach abgemeldet. Das muss man einfach so sagen. Und das, finde ich, hat gegen Kaiserslautern war schon ein großer Effekt. Und der hat uns natürlich aufgrund der Verletzung von Holmström jetzt in Ulm wieder gefehlt. Mal gucken, wie lange der noch ausfällt. Wohl ein Muskelfaserriss, wird also wahrscheinlich definitiv noch eine Woche, wenn nicht sogar länger ausfallen. Muss man dann sehen. Aber ich denke schon, dass bei den Spielern so ein bisschen jetzt auch das Grübeln kommt. Mensch, wir können ja wirklich richtig was erreichen.
Das ist ja auch irgendwie am Ende des Tages die Krux vielleicht an einem Trainer wie Christian Tietz, der auf der einen Seite seine Spielidee fast schon perfektioniert hat und deswegen ja, wenn der Plan A funktioniert, man denkt, wie kann der 1. FC Magdeburg so einen Fußball spielen?
Ja.
Aber er ist dann wahrscheinlich auch nicht gerade der Trainer der pragmatischen Sorte, der dann auch mal easy sagt, naja gut, dann halt Plan B.
Nee, das sieht man ja auch regelmäßig. Also wenn man das sieht, gegen HSV haben wir lange versucht, den Spielstil zu spielen, den wir da versucht haben, haben verloren. Dann das Spiel in Hannover war ja genauso ein Spiel, dann, wo Hannover dann mit relativ einfachen Mitteln uns offensiv gut abmelden konnte. Es ist ja auch, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir in den letzten 4 Spielen 3-mal vorne zu 0 gespielt haben. Das hat ja auch Gründe. Und ich glaube einfach, dass sich Mannschaften ganz gut drauf eingestellt haben. Ich habe immer das Gefühl, also entweder musst du uns wirklich richtig früh stören, also wirklich erste Pressinglinie gleich drauf und Druck ausüben, so wie es der HSV gemacht hat.
Ja.
Oder wie Hannover es gemacht hat, relativ tief stehen und uns im Mittelfeld die Räume dann auch geben, aber dann so 20, 25, 30 Meter vorm Tor dann einfach sehr, sehr kompakt stehen. Dann macht man es uns auch schwer, wenn man das aber so macht wie Kaiserslautern zum Beispiel, dass man uns ja diese Räume eben gibt, die wir brauchen, dann weiß man, dann ist diese Mannschaft in der Lage, wirklich jeden aus dem Stadion zu ballern. Das ist einfach so. Also wenn es dann mal läuft, das hat man ja gerade zu Beginn der Hinrunde gesehen. Ich meine, Ende der Rückrunde oder Ende der Hinrunde 5-2 in Düsseldorf gewinnst du mal nicht einfach so. Dann haben wir Schalke 5-2 aus dem eigenen Stadion gehauen, in Elversberg 5-2 gewonnen. Also das macht man ja nicht einfach so. Da muss man ja schon auch ein bisschen was auf dem Kasten haben und das hat die Mannschaft einfach drauf. Aber wenn dann Plan A so ein bisschen ins Wackeln gerät, sind wir halt nicht in der Lage, auch Spieler auf dem Rasen nicht, dann mal was zu ändern. Also das ist dann wirklich, da wird dann weiter versucht, Plan A und dann hast du eben so eine Spiele wie in Ulm.
Das Restprogramm ist ja wirklich kein einfacher Endspurt, wie ich finde. Also spielst jetzt gegen Regensburg, Hertha, Münster, Paderborn.
Düsseldorf.
Da würde ich auch dich gerne gleich reinholen, Kevin. Über die Partie müssen wir natürlich nochmal reden. Und Düsseldorf am letzten Spieltag, das hat Zunder. Was ist denn da dein Bauchgefühl? Also bleibt Magdeburg bis zum Ende in dieser Verlosung um den Aufstieg mit drin? Aktuell trennen den FCM ja 3 Punkte, andersrum, 1 Punkt von Rang 3 und 5 von Rang 2, so rum. Wie ist da deine Perspektive?
Also ich glaube schon, dass wir bis zum Ende dabei bleiben, weil da oben einfach keine Konstant ist. Also bis auf den HSV vielleicht, aber ich glaube, wenn es um Platz 3 geht, Platz 2 muss man sehen, wie das bei Köln jetzt läuft, aber ich glaube schon, um Platz 3 bleiben wir bis zum Ende mit drin in der Verlosung, weil einfach da oben die Inkonstanz die größte Konstanz ist. Das ist unglaublich, wie schwach konstant die Mannschaften da oben alle sind. Also wie gesagt, Beispiel zum Beispiel, also wir können wir mich nehmen oder auch Kevins SCP kann man da ja auch nehmen. Die gewinnen 3 Spiele oder 4 Spiele in Folge, da denkst du wieder, oh, jetzt sind sie dran und dann verlieren sie wieder 3 Spiele, wo du denkst, meine Güte, und das gegen Mannschaften, wo du sagst, sind eigentlich Gegner, die müsste der SCP locker im Griff haben. Und das ist eben, das zieht sich ja bei allen durch. Es ist bei uns so, das ist bei Paderborn so, das ist bei Düsseldorf so. Elversberg war ja auch phasenweise weg. Die waren ja auch schon 9. mit, ich glaube, 7 oder 6 Punkten Rückstand auf die ersten 3 Plätze. Und jetzt sind die da auf einmal wieder auf Platz 3. Also ich glaube schon, dass wir da oben damit dabei bleiben, was aber dann auch eher daran liegt, dass da oben halt scheinbar auch keiner wirklich weg will. Also die wollen ja alle weiter bis zum Ende da irgendwie Spannung haben, offensichtlich.
Kevin, wenn du hörst, was gegen Magdeburg funktioniert und nicht funktioniert, wie schätzt du dann in das vorletzte Spiel der Saison dann ein?
Also Thomas wird es wissen. Wir haben erst einmal gegen Magdeburg gewinnen können. Es gab 9 Unentschieden und 4 Niederlagen.
Wow.
Ich weiß nicht, also es riecht nach einem Unentschieden.
Ja, ja, ich glaube bei euch werden wir wieder irgendwie 0-0 spielen oder 1-1.
Wir hatten in der dritten Liga damals wilde Duelle, als wir noch Steffen Baumgart dabei hatten. Und seitdem ist das so ein bisschen verflacht.
Ja, ich find die Spiele gegen Paderborn sind eigentlich immer, also gerade so die letzten, ja. Gerade so die letzten 2 Jahre, das sind immer für mich so wirklich Trainerduelle auch. Also ich finde Christian Tietz und Lukas Kwasniok, die versuchen sich da wirklich gegenseitig auszustechen mit Ideen. Und ich fand da vor allem das letzte Spiel in Paderborn, wo wir da 0-0 gespielt haben, das war für mich so ein Paradebeispiel. Also beide haben sich wirklich da, also Paderborn war in der Anfangsphase klar überlegen, er spielte sich auch Möglichkeiten, machte aber das Tor nicht. Und irgendwann haben sich beide Mannschaften so dermaßen neutralisiert, dass einfach klar war, okay, das Ding geht hier 0-0 aus. Und das ist die letzten Spiele eigentlich immer so. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, Kevin, wann hat das letzte Mal einer von uns eigentlich gewonnen? Das ist auch locker 2 Jahre her. Also ich weiß nicht, Hinrunde bei uns unentschieden, Hinrunde letzte Saison bei euch unentschieden. Ich glaube, da hatten wir zu Hause gegen euch
2022
auch.
2022 haben
wir. Ja, sag ich doch. Also es ist schon ein bisschen her, dass es da mal einen Sieg gab. Also das ist schon ganz interessant. Und ich finde, das ist halt auch, ist immer spannend. Also gerade so die Trainerduelle dann auch zu sehen, Tietz Kwasniok, was die dann aus diesem Spiel so machen, das ist immer wieder faszinierend. Mhm.
Mhm. Ja, also du hast vollkommen recht. Also es gab, das höchste der Gefühle war immer ein 1-1. Mehr Tore sind nie gefallen als 2 und dann aber auch auf jeder Seite maximal nur 1. Immer. Das letzte Spektakel war es 4-4 2018.
Oh ja, das war schön.
Also ja, du hast gefragt, wie optimistisch bin ich in dem Duell oder für das Duell. Wir spielen zu Hause, Magdeburg spielt auswärts eigentlich diese Saison ziemlich stark. Und es kann echt der absolute Gamechanger im Rennen um Platz 3, dann wird es wahrscheinlich sein, weil ich bin auch bei Thomas, ich glaube nicht, dass einer da sich jetzt noch absetzen wird. Das wird, glaube ich, wirklich bis zum letzten Spieltag Herzschlagfinale geben oder am letzten Spieltag so ein Herzschlagfinale geben, wo man dann guckt, 75. Minute Tor in irgendwo und dann 78. Tor in so und
dann ist irgendwo wieder der Empfang schlecht und jemand glaubt schon, die Relegation sicher zu haben und dann rennt aus Feld und nein, es wird noch gespielt.
Genau, es gibt irgendwo dann 10 Minuten Nachspielzeit.
Ja.
Und in der 9. Minute der Nachspielzeit fällt dort dann das Tor.
Es ist nicht so lange her, dass sowas erlebt wurde, aber wir wollen hier nicht alte Wunden aufreißen in Hamburg. Magdeburg hat noch nie in der ersten Liga gespielt, wie wir sie heute kennen. So, also das wäre ja was Unglaubliches für diesen Verein. Glaubst du denn, dass Verein und Mannschaft überhaupt so weit sind, im Oberhaus irgendwie mithalten zu können? Also man sagt ja auch, ein Aufstieg kommt nie zur falschen Zeit, weil es ist ein Aufstieg und das muss man mitnehmen, aber ja. Was wäre denn in der Stadt los, wenn das gelingen würde? Und was glaubst du, wie man sich denn in der ersten Liga behaupten würde?
Also ich glaube schon, dass das hier schon ein Ausnahmezustand wäre, wenn man tatsächlich in die Bundesliga aufsteigt, weil das ist ja schon, gab es noch nie, hast du es gesagt, im gesamtdeutschen Fußball wäre das erste Mal. Und es ist einfach auch eine Riesenchance. Ja. Das ist wirklich, diese Saison ist eine Riesenchance, das tatsächlich zu schaffen. Von daher wünsche ich mir einfach, dass die Mannschaft die auch hundertprozentig nutzen will und der Verein auch. Und ob man soweit ist. Also es gibt Stimmen auch in meinem Umfeld, die sagen, oh, das käme einfach eigentlich zu früh, wenn wir von der Entwicklung nicht weit genug sind. Ich sag mir, alleine schon aufgrund der TV-Gelder musst du eigentlich diese Chance nutzen wollen, weil du, glaube ich, viele Dinge, die du finanziell auch anschiebst, gerade im Umfeld, sei es Trainingsbedingungen etc. pp., die ja bei uns wirklich, da muss ja wirklich was gemacht werden. Und du
könntest. Lass mich da gerne mal, das ist ein total wichtiger Punkt, aber da würde ich Kevin reinholen, weil ihr habt das ja jetzt zweimal erlebt mit Paderborn. Funktioniert das nachhaltig, dieses eine Erstliga-Jahr, dass das Dinge anschiebt?
Ich finde schon.
Wenn du es gut investierst, absolut. Und zwar nicht in Beine, sondern in Steine, wie man immer so schön sagt. Wir haben komplett unseren Unterbau damit hochgebaut, also wirklich aufgebaut, Trainingszentrum neu. Klar, da hat die Stadt auch was dazugegeben und so weiter und so fort, aber trotzdem in die Strukturen. Wir haben, glaube ich, in jeder, ich will mich nicht vertun, aber ich, soweit ich es weiß, kriegt bei uns jeder U-Trainer ein Festgehalt oder zumindest in irgendeiner Form ein Gehalt, was nicht bei allen Vereinen, auch bei anderen Profivereinen nicht der Fall ist. Wir haben die Regionalligamannschaft inzwischen. Das war ein großes, ein großer Wurf, der uns gelungen ist. Das hat uns immer gefehlt, damit unsere die Nachzügler, die Talente überhaupt eine annähernd relevante Spielpraxis haben, in einer Spielklasse, die auch relevant ist, weil davor sind alle nach Verl ausgeliehen worden oder sonst wohin.
Und das hat ja sogar schon Spieler in die Profimannschaft gespielt, oder?
Ja, Ron Schallenberg zum Beispiel war jetzt der Letzte, der dann halt jetzt auf Schalke inzwischen ist, ne? Und einige weitere. Oder Schonlau, der beim HSV inzwischen ist, ne, Kapitän ist. Das sind ja alles Eigengewächse, Lukas Kruse damals. Und das ist halt wirklich maßgeblich nur möglich gewesen, weil wir diese Gelder aus den Erstligajahren mitgenommen haben. Beim ersten Mal ist natürlich echt fast schief gegangen mit dem Komplettabsturz fast in die vierte Liga. Aber trotzdem hat man zwei Dinge mitgenommen, Infrastruktur investiert und zwar klug und nicht einfach rausgeballert, ne, sondern klug investiert.
Das Werk von Ralf Huschen, der mittlerweile bei Hertha ist, ne?
Ja, und von Markus Krösche vor allem vorher, der bei Amtsantritt sagte, wir müssen hieraus aus diesem netten, kleinen, örtlichen, regionalen Verein ein Wirtschaftsunternehmen machen. Wir müssen denken wie ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen und wir brauchen eine Philosophie, die von den Profis, das ist ja jetzt nicht neu, das kennen wir ja von Barcelona früher im Hype auch, von Profis bis runter die gleichen Systeme spielt und den gleichen Ansatz hat, ne? Und wir dürfen uns nie wieder abhängig machen von einem Trainer, der dann das und das und das haben will, sondern der Trainer wird für diese Philosophie geholt und eingesetzt. Und nicht nur der Trainer oben, sondern auch die Trainer drunter in den Nachwuchsetagen. Deswegen bin ich bei Thomas, das wäre, glaube ich, ein maßgeblich riesiger Schritt für den FCM, wenn man überlegt, wo sie die letzten Jahre so sich aufgehalten haben. Mhm. Ich glaube auch, dass es sehr schnell gehen würde, aber wir haben damals auch den Durchmarsch von der dritten Liga in die erste gemacht. Wenn du danach es schaffst, dich klug zu konsolidieren und nicht rumspinnst, ja, wir müssen direkt wieder oben mitspielen in der zweiten Liga, wenn wir abgestiegen sind, sondern dann wirklich zwei Jahre Ruhe walten lässt und auch einen Trainer machen lässt und Vertrauen hast in das Team und nicht irgendwelche als Stars irgendwo herholst, weil du denkst, okay, die haben jetzt die Riesenerfahrung, die müssen wir jetzt nehmen, damit wir.
Weiß nicht, von wem du redest.
Ja, haben wir in Paderborn auch den Fehler damals gemacht beim ersten Mal. Das ist einfach so. Ja, ich weiß, in Berlin und so und Schalke und überall, es waren viele Vereine, machen den Fehler. Bielefeld hatten auch zuletzt gemacht, ist runtergesaust. Das ist ja auch verlockend, ne? Sich den möglichst einfachsten Weg zu wählen mit gestandenen Profis, die aber vielleicht halt dann auch nicht so die Identifikation haben, satt sind, nicht so gierig sind. Ja. Jetzt habe ich lange gequatscht. Auf jeden Fall wäre es vom finanziellen Aspekt her, ist es einfach unvergleichbar mit der zweiten Liga. Was du da für Möglichkeiten hast, durch ein Jahr alleine schon. Der SCP hat keine Schulden mehr danach gehabt. Die sind schuldenfrei.
Schulden haben wir sowieso nicht, aber grundsätzlich ist es ja schon so, wie Kevin sagt. Also ich glaube, der SCP ist da ja für uns auch, für mich zumindest, für mich persönlich, aus dem, was man ja auch aus langen Jahren gemeinsamen Podcasten so ein bisschen erfahren hat, ist ja Paderborn auch so ein Stück weit, kann man ja schon so ein kleines Vorbild. Also
wann ruft ihr denn hier endlich die Freundschaft aus?
Das ist haben wir doch schon längst.
Wir haben schon so viele Spiele aus Magdeburg bekommen.
Dann kommt genau. Nur der FCM und Padercast-Schal. Das frage ich doch mal nach.
Und ja, also von daher ist das ja schon, und du würdest einfach alleine in der finanziellen Entwicklung ja locker 3 Jahre überspringen. Und wie Kevin schon sagt, wenn man das dann clever einsetzt und eben auch ganz klar sagt, wir nehmen ja auch einen sofortigen Wiederabstieg, ohne da auch nur im Ansatz mal den Trainern Frage zu stellen, absolut in Kauf. Und dann glaube ich schon, dann wäre das auch, wenn man dann wirklich gesponnen jetzt mal aufsteigt und dann im Jahr drauf gleich wieder absteigt, mein Gott, dann wäre es halt so. Und ich glaube, da sind wir inzwischen in Magdeburg auch gut genug aufgestellt. Ich habe es ja gerade gesagt, finanziell müssen wir uns hier gar keine Sorgen machen. Hier wird finanziell sehr, sehr gut gearbeitet. Also hier macht man überhaupt keinen Blödsinn. Da hat man seit 2012 eine sehr, sehr grundsolide, sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Man muss sich vorstellen, wir sind aus der vierten Liga gekommen und haben uns in der dritten Liga entschuldet und sind seitdem schuldenfrei. Das schaffen einige nicht mal in der ersten Bundesliga. Und das kann man gar nicht hoch genug aufhängen. Und von daher glaube ich, würde uns das so nicht passieren, weil wir einfach auf vielen Ebenen einfach sehr, sehr gesund sind. Außer eben dieses Thema Infrastruktur, Trainingsbedingungen etc. pp., wo eine Menge getan werden muss. Das ist Fakt. Und das schiebt man ja jetzt auch an. Und da passiert jetzt auch in den nächsten anderthalb Jahren was. Aber wenn man natürlich diese Gelder aus der Bundesliga dann haben kann, ich meine, man hat es jetzt bei Kiel gesehen, die sind aufgestiegen, erstmalig Bundesliga 31 Millionen Euro nur TV-Gelder. Da reden wir noch nicht, von Sponsorengeldern, die dazukommen, noch nicht von Zuschauereinnahmen, die dazukommen. Nur dadurch, wären das 22 Millionen mehr, als wir sie jetzt haben. Und ja, das sind einfach Gelder.
Ja, ja.
Du musst halt dann gegenüber den eigenen Fans halt standfest bleiben, ne? Weil der Ruf hier in Paderborn zumindest damals war, warum wird das Geld jetzt nicht in Spieler investiert, ne? Dass man auf jeden Fall versucht, die Klasse zu halten. Ja. Und man damals mit Steffen Baumgart das ja nicht getan, ne? Man hat quasi niemanden geholt, also keinen für Ablöse oder irgendwas, sondern hat tatsächlich das Geld ganz konsequent in die Infrastruktur gesteckt. Das hat natürlich auch einige Kritiker auf den Plan gerufen, aber damit muss man dann leben als Verein, ne?
Aber da nehme ich so eine generelle Vernunft oder eine Einkehr der Vernunft wahr, wenn ich mir die letzten Jahre angucke. Also Kiel und St. Pauli würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die Unsummen in Spieler investiert hätten. Bei Fürth war das vor ein paar Jahren so, dass der Kader sogar schlechter geworden ist als besser, weil damals Verträge ausliefen und die Spieler sich so empfohlen haben, dass sie dann woanders unterschrieben haben. Und dann hat man auch nicht gesagt, dann jetzt erst recht. Also ja, und wie du sagst, Thomas, anscheinend, wir haben ja auch schon in der Hinrunde geredet, auch ein bisschen da länger über das, über die Gremien und so weiter, und da hatte man schon das Gefühl, dass du hast da sehr den Eindruck vermittelt, dass da vernünftige Leute am Werk sind. So.
Ja, also,
und sollte der Aufstieg nicht gelingen, würde der FCM immerhin in das vierte Zweitliga-Jahr in Folge gehen. Wäre das auch ein Erfolg? Oder?
Ja, absolut. Also, Kevin hat es ja schon gesagt, wenn man guckt, wo wir herkommen. Wir sind 2015 das erste Mal im gesamtdeutschen Profifußball überhaupt aufgetaucht. Und wenn man guckt, das ist 10 Jahre her, und was wir jetzt in den letzten 10 Jahren für die Entwicklung genommen haben, das ist, glaube ich, kann man schon von beeindruckend sprechen, ohne da jetzt groß arrogant klingen zu wollen. Aber das ist, glaube ich, schon beeindruckend, was man hier in den letzten 10 Jahren geleistet hat. Und wenn man da auch bedenkt, dass da ja auch ein Zweitliga-Abstieg schon dabei war, und dann auch ein fast Drittliga-Abstieg, den man dann noch abwenden konnte, als man dann Christian Tietz geholt hat. Und die Entwicklung seitdem ist ja auch wieder auf eine Art und Weise passiert. Das ist ja schon, ist einfach geil. Und da wird niemand böse sein in der nächsten Saison, wenn der 1. FC Magdeburg nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga spielt. Ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, jeder Bundesliga-Aufstieg wäre super und sollte man auch dann machen wollen, wenn man diese Möglichkeit bekommt. Aber wir sind noch in einer Situation, wo jedes zweite Jahr für uns auch ein Geschenk ist. Also
ja, muss man auch sagen, ich mag immer das Wort Ostverein nicht gerne, aber in dem Fall einfach, um es mal klarzustellen, ist für mich so der erste Ostverein, in Anführungsstrichen, der halt auch wirtschaftlich wirklich auf gesunden Füßen steht und wo man das Gefühl hat, die könnten sich jetzt dauerhaft etablieren. Endlich. Ne? Also das ist ja vielen anderen Clubs nicht gelungen, Dresden, wenn du siehst, immer hoch, runter, ganz runter, Rostock, das Gleiche gibt, ne, also gut, Union Berlin, beziehungsweise die Berliner Clubs hast du da noch drin, aber ja.
Das ist ein anderes Konstrukt, ohne jetzt da sagen zu wollen, dass Union Berlin instabil ist wirtschaftlich, das wäre nicht der Fall, und auch die tun ja gerade richtige Dinge in
Infrastruktur. Leipzig hat auch einen anderen Hintergrund, aber von den normal wirtschaftenden Vereinen, sage ich mal so.
Exakt. Denn Union, muss man auch sagen, hatte auch viele Jahre und auch eben in den Zweitliga-Jahren einen Investor im Rücken, so, der eben nicht so lautstark aufgetreten ist, und dann ist das ja auch in dem Sinne okay. Ja, genau. Aber es ist Teil der Geschichte, und das ist eben anders als bei
Magdeburg. Und da ziehe ich meinen Hut vom FCM. Das ist wirklich eine richtig tolle Entwicklung. Da passt das alles zusammen. Fankultur, diese Stimmung in dem Stadion ist echt immer noch phänomenal, wenn ich das mitbekomme. Und wenn man so ein Selbstverständnis hat, dass man auch dankbar ist und, ne, also diese, ich finde das Wort Demut immer schwierig, weil das immer so künstlich klingt. Aber wenn man das hat, einfach diese Denke, dass es cool ist, in der zweiten Liga zu spielen, das ist einfach ein Sahnehäubchen jetzt schon ist, dann kommt man da auch weiter. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass Magdeburg da dauerhaft auch sich etablieren kann und dann auch immer wieder oben anklopfen wird.
Das, wenn, wenn das bekommt, denn, in den nächsten Jahren wäre das schön, ja.
Genau, das wollte ich nämlich gerade. Wo will sich der Club denn mittelfristig etablieren? Also wenn man jetzt sagt, Magdeburg in 5 Jahren.
Ja, also wir sprechen.
Siehst du den Club da?
Ich meine, wir reden ja immer noch von Profifußball. Und ich glaube schon, dass die Verantwortlichen im Verein und auch die Spieler, die man holt, auch die wollen natürlich so hoch wie möglich spielen. Ich glaube, das ist, sonst hätten sie ihren Beruf verfehlt. Und ich denke schon, dass man auch hier in Magdeburg mittelfristig natürlich, so wie Kevin gerade gesagt hat, in eine Situation kommen möchte, wo man einfach ein sehr guter, etablierter Zweitligist ist. Ich meine, ich habe das, glaube ich, mal aus Paderborn vernommen, man will immer zu den ersten 32 Vereinen in Deutschland gehören. War, glaube ich, mal so eine Aussage, ich weiß nicht, ob es Paderborn war oder irgendein anderer Club.
Und man hört das oft so Top 25.
Ja, so genau. Und wenn man das schafft, in den nächsten Jahren dahin zu kommen, dass man in der zweiten Liga immer einstellig, was den Tabellenplatz angeht, ist in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, ich glaube, das wäre für uns schon ein großer Erfolg. Und wenn man es dann schafft, dann auch mal oben anzuklopfen, das wird man hier in Magdeburg sicherlich auch wollen. Und das sieht man ja auch daran, wie man im Umfeld jetzt agiert. Man schiebt jetzt Dinge an, was das Trainingszentrum angeht. Man schiebt Dinge an, was die U23 wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in die Regionalliga aufsteigen, haben jetzt 7 Punkte Vorsprung in der Oberliga. Das sieht auch danach aus, dass sie hochgehen. Und also auch da passiert was. Mal gucken, wie das dann trägt, weil die Regionalliga ist schon ein anderes Brett als die Oberliga. Ja. Aber grundsätzlich passiert hier gerade eine Menge, auch im sportlichen Bereich. Und ich denke schon, dass da der Anspruch auch mittelfristig sein wird und in meiner Meinung auch ein Stück weit sein muss, dass man auch mal oben anklopfen möchte. Ja, absolut.
Und glaubst du, dass Christian Tietz diesen Weg noch viele Jahre mitgehen wird? Oder glaubst du, dass da auch, weil Vereine sind jetzt nicht blind, die sehen, dass er einen wirklich herausragenden Teil zu den letzten Jahren des 1. FC Magdeburg beigetragen hat? Glaubst du, dass er sich von größeren Clubs locken lassen könnte mit anderen Möglichkeiten, wo er seinen Fußball vielleicht noch spektakulärer spielen lassen könnte? Oder ist er mittlerweile so mit diesem Verein verwachsen, dass er sagt, da müsste schon viel kommen, dass ich sage, dass ich das Projekt hier verlasse?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube grundsätzlich, wenn dann ein Engländer kommt und sagt aus der ersten oder zweiten Liga und sagt, Mensch, Herr Tietz, hätten Sie nicht Lust, hier zu trainieren? Ich glaube, das wird dann schon schwierig, auch rein finanziell, was man ihm auch überhaupt nicht verdenken könnte. Also ich glaube, da dann auch finanziell mitzuhalten, würde schon sehr, sehr schwierig werden. Ich tue mich auch immer schwer, so ein bisschen von Dankbarkeit zu sprechen, aber man hat ja auch gesehen, wir haben ja Christian Tietz auch so ein bisschen aus der Versenkung wieder rausgeholt. Der war ja damals in Essen entlassen worden. Dann war jetzt nichts mehr, dann kam er ja zu uns und hat sich hier, ich sag mal, so ein bisschen auch wieder auf die Landkarte in Anführungsstrichen trainiert. Ich schätze Christian Tietz eigentlich schon so ein, dass er eben auch weiß, was er hier in Magdeburg hat. Er kann hier in Ruhe arbeiten. Ich habe das ja in der Hinrunde auch hier bei euch schon gesagt. Selbst letzte Saison, wo es in der Rückrunde überhaupt nicht lief, wo wir von 12 Spielen, glaube ich, nur 1 gewonnen haben, war hier im Verein absolute Ruhe. Also hier hat keiner ist im Umfeld auch nur im Ansatz auf die Idee gekommen, den Trainer in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist für Christian Tietz vielleicht auch nach den Erfahrungen, die er eben auch in Essen gemacht hat oder auch in Hamburg damals, vielleicht auch etwas, wo er sagt, Mensch, das schätze ich hier schon in Magdeburg, dass hier Ruhe ist, dass ich hier meine Arbeit machen kann und dass hier nicht nach 3 Spielen mein komplettes Konstrukt hier in Frage gestellt wird. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das hier noch ein paar Jahre gehen wird.
Ich merke schon, ich erkenne hier viele Parallelen zwischen Magdeburg und Paderborn. Das ist ganz fantastisch und lässt sich jetzt auch perfekt überleiten an der Stelle. Es ist ein Traum. Wir leben diese Freundschaft jetzt einfach im Rasenfunk auch aus. Kevin, freundlich fangen wir aber nicht an. Wir müssen über die letzten 3 Partien reden. die wurden leider allesamt verloren. Also man hat gegen Köln knapp verloren, gegen Lautern knapp verloren und jetzt gegen Düsseldorf knapp verloren. Und dazu ja auch noch gegen die direkte Konkurrenz, was dann immer so ein bisschen doppelt wehtut. Kannst du uns nochmal durch die letzten Auftritte führen und erklären, warum Paderborn jedes Mal den Kürzeren gezogen hat?
Ja, ich versuche das mal kurz und knapp zu machen. Ja, die Spiele waren allesamt gut bis sehr gut von uns gespielt. Eigentlich in jedem Spiel klar überlegen, eine Mannschaft gewesen, die in fast allen Belangen überlegen, also auch statistisch, wenn du reinguckst in die Werte. Sowohl gegen Düsseldorf als auch gegen Braunschweig, gegen Köln war es teilweise natürlich nicht so deutlich, aber gegen Braunschweig und vor allem in der ersten Halbzeit gegen Braunschweig und gegen Düsseldorf eigentlich über das gesamte Spiel war das schon dominant, was den Spielstil anging. Was aber natürlich unser Problem die ganze Saison über ist, und das hat sich hier ausgeschlagen, ist, dass wir sehr viele Chancen brauchen, um Tore zu machen. Wir haben keinen klaren Goalgetter in der Mannschaft, auch wenn jetzt Grimaldi zum Beispiel in der Rückrunde sehr gehypt wird, weil er einfach cooler Typ ist, kommt rein und macht eine Bude, der wirbelt eine ganze Mannschaft durcheinander, ist ein toller Stürmer, der auch jetzt verlängert hat, ist natürlich schon auch älter, aber du hast halt sonst drumherum, ne, Bilbia hat in der Hinrunde in den ersten 6 Spielen gefühlt 6 Tore geschossen, danach ein halbes Jahr gar nicht mehr, und hat jetzt, glaube ich, 8, oder ist auch nicht so ganz wichtig, aber hat auf jeden Fall nicht weiter getroffen, so. Und du hast keinen klaren Goalgetter. Was jetzt passiert ist in diesen Spielen, wir haben 10 Gegentore kassiert. Mhm. In vier Spielen mit Kaiserslautern, das haben wir noch gewonnen gegen Lautern, auch da mit 3-0 geführt, haben dann das 3-3 kassiert und haben es dann trotzdem nochmal gewinnen können, 5-3 am Ende. Das
ist ein geiles Spiel.
Ja, für einen Fußballfan.
Neutral. Ja. Neutral gesehen war es geil.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Hey, auch als Fan des SCP, also es ist natürlich, wenn du das dann gewinnst, trotzdem nur, ist das natürlich auch ein Hammerspiel. Aber 3 Gegentore. Gegen Köln 2 Gegentore. Gegen Braunschweig, was waren wir jetzt? 5? Auch 3 Gegentore, ne? Waren es?
Bin ich jetzt gerade
durcheinander gekommen. Braunschweig 3, genau. Und jetzt 2 Gegentore. Ne? Vorher in 26 oder 25 Saisonspielen hatten wir 29 Gegentore insgesamt. Das ist also schon krass. Also das ist das, was so auffällt in diesen 3 Spielen. Das heißt, was ist passiert? Wir haben unsere komplette Innenverteidigung fast verloren. Brackelmann verletzt, Götze auf einmal nach diesem Köln-Spiel ins zentrale Mittelfeld vorgezogen worden. Ich weiß bis heute nicht, warum. Der Shootingstar in dieser Zweitliga-Saison in der Innenverteidigung ist. Ein Scheller, der von St. Pauli gekommen ist vor der Saison, super Rolle gespielt hat, auf einmal zentral als Innenverteidiger gestellt, hat da immer wieder jetzt Probleme gehabt. Für mich ein komisches, gefühlt hausgemachtes Problem. Natürlich auch dem geschuldet, dass auch Melem sich verletzt hat, Klaas sich verletzt hat. Das heißt, unser so Defensivverbund ist irgendwie auseinandergerissen worden. Mhm. Und das hat die Mannschaft nicht kompensieren können. Wir kriegen total bescheuerte Gegentore.
Ich wollte nämlich gerade fragen, also zum einen nochmal, du hast vollkommen richtig gesagt, das eine Spiel war jetzt nicht Kaiserslautern, sondern Braunschweig. Das müssen wir natürlich nochmal sagen. Ich hatte das in der Aufzählung falsch gesagt. Gegen Braunschweig hatte man verloren, aber ist das jetzt gerade ein strukturelles Problem, dass man sagt, man verteidigt im Verbund nicht mehr so kompakt oder ähnliches, oder sind es individuelle Patzer?
Individuelle Patzer, glaube ich schon. Weil wenn du das Spiel gegen Düsseldorf siehst, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, eingangs schon gesagt, wir haben die ersten 40 Minuten quasi keinen Torschuss zugelassen. Also grundsätzlich hat der Defensivverbund ja schon funktioniert, aber die Spieler sind teilweise dann, weil sie ihn auf ungewohnter Position vielleicht spielen oder ich weiß es nicht, oder das einfach auch schwierig ist, über 90 Minuten auf Zweitliganiveau das dann immer wegzuverteidigen. Du musst zu dem Zeitpunkt gegen Düsseldorf 2 oder 3-0 führen. Ist einfach so. Dann ist der Ofen aus, außer es kommt wieder immer dran auf ein 3-3. Aber in der Regel ist dann das Ding aus und du fängst hier 0-1, wo der Ball über die rechte Seite kommt. Es wird quasi nicht attackiert. In der Mitte steht der Verteidiger zwischen zwei Angreifern und ist dann halt nicht parat. Und die legen sich den einfach einmal in die Mitte ab und der Schmidt macht das Tor ungehindert und nicht attackiert. Solche Tore fangen wir uns halt momentan.
Ja, und dann auch der Elfmeter, ja, der war ja auch sehr, also
ja,
einfach blöd, ja. Also
einfach dämlich.
Ja. Ohne Not geht er dahin. Und, gut, der Ball wäre sowieso reingegangen, aber trotzdem war der Elfmeter einfach auch in Entstehung. Sau doof, ja. Also,
aber ist das dann eine Kopfsache oder eine Qualitätsfrage?
Ja, wenn wir Lukas Kwasniok folgen würden im Winter, im Dezember, wäre es eine Qualitätsfrage.
Das hat er deutlich gemacht, ja.
Jetzt haben wir ja aber nachgebessert im Winter, wobei die Spieler, die da gekommen sind, ja eigentlich auch jetzt gerade wieder nicht spielen.
Aber gut. Wollen wir da kurz über Manuel Riemann reden?
Können wir gleich gerne machen, ja. Also ich glaube,
es ist schon eine besondere Personalie.
Ich glaube nicht, dass es eine Struktur, ich glaube, es ist eine Kopfsache. Ich bin habe bei Thomas vorhin einmal aufgehorcht, als er sagte, Drucksituation. Mhm. Wir waren auf einmal nur noch 2 Punkte oder 3 Punkte hinterm HSV. Das war das, wo Thomas meinte, glaube ich, so Geheimfavorit, ne, SCP. Haben den HSV besiegt gehabt, haben gegen Kaiserslautern gewonnen gehabt und dann kam der FC Köln und den hatten, gegen die haben wir geführt quasi und hatten, also im Stadion war so stimmt, oh krass, jetzt auch noch Köln in, gegen Köln in Führung, jetzt ist, wer soll uns noch stoppen? Und dann fängst du dir so dieses dämliche 1:1, wo der Ball an den Hinterkopf knallt und du denkst, ah, das gibt's doch nicht, jetzt kommt wieder der ehemalige Bundesligist und hat wieder Duseln und keine Ahnung. Und ja, dann hat das Braunschweig-Spiel hat, glaube ich, so, weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist so eine Mischung Druck dabei, die ganze Situation auch, dass immer über den Trainer gesprochen wird auch.
Ja, das
ist auch
so eine Begleiterscheinung.
Ja. Über das Thema werden wir auf jeden Fall noch reden, ja. Aber du sagst, einer der Neuen im Winter war Manuel Riemann. Das war, ist ja schon eine besondere Personalie, dass so ein alter Torhüter, wo man geglaubt hat, der ist eigentlich schon festgewachsen in Bochum, der kann da rein körperlich gar nicht mehr weg, dass der dann nochmal in Paderborn aufschlägt. Wie nimmst du ihn denn bislang wahr, individuell und auch in der Wirkung auf die Mannschaft? Weil das war sicherlich auch ein Grund, warum man ihn geholt hat. Und es kommt ja noch dazu, dass Krasniak vorher gefühlt verbal jeden Torhüter in Paderborn einmal rasiert hatte. Also da war ja auch eine gewisse Fallhöhe dann da für den Neuen.
Ja, hat ja quasi 2 Torhüterkarrieren beendet irgendwie, zumindest auf Profiniveau.
Ja, muss man, also. Ja. Und da vorher gefühlt sogar auch schon mit Hut. Hat er den nicht auch einmal niedergemacht? Also irgendwas ist da, ja, liegt da tiefer begraben. Naja.
Aber was ich da ganz spannend finde, Kevin, vielleicht kannst du da auch mal, das würde mich auch mal interessieren. Riemann ist ja jetzt auch, ich sag mal so, Torhüter älterer Generation. Ihr habt ja die anderen beiden, die ihr da im Tor hattet, waren ja eher jünger. Ich finde schon, dass man das auch Kwasniok vielleicht jetzt gesehen hat, okay, es ist zwar schön, gute mitspielende Torhüter zu haben, mit guter Fuß, etc. pp., aber letzten Endes sollte ein Torhüter dann doch erstmal die Grundlagen im Tor beherrschen. Und ja, ich
Moment, hast du mal Manuel Riemanns Schuss im letzten Spiel gesehen? Der Mann, der kann ja problemlos vorne reingestellt werden.
Ja, okay, ja, aber ich glaube grundsätzlich, ich glaube grundsätzlich ist es schon so, ich habe das Gefühl, dass man in Paderborn jetzt erst grundsätzlich erstmal wieder ein Torhüter im Tor hat, wo man weiß, okay, der beherrscht die grundlegenden Torhüter-Dinge erstmal sehr gut. Und das andere kommt dann vielleicht noch dazu. Aber ist das vielleicht auch ein Punkt, warum man gesagt hat, wir brauchen wieder einen Torhüter, der erstmal im Torhüter-Spiel grundsätzlich seine Stärke hat und weniger im Spielaufbau?
Viele Fragen auf einmal.
Ich glaube, man hat einfach das Problem in Paderborn, dass man immer gerne einen Torhüter hätte, der einerseits mit der Mannschaft mitspielt, und zwar gut mitspielt, der aber auch die alten Tugenden, was du gerade meinst, also Strafraumbeherrschung, im richtigen Moment rauskommen, die Mannschaft, die Verteidigung stellen und also dieses Ganze. Davon hatten wir jetzt ja verschiedene Torhüter. Bei Schubert ist es so, dem sagt man nach, das ist ein Keeper im klassischen Stile, aber aus dem Tor raus brauchst du den nicht schicken. Und bei bei unserem niederländischen Freund, der uns ja dann im Winter verlassen hat, Pelle Bovink, war das eher das Gegenteil. Der ist ja vogelwild rausgeflattert aus dem Tor und rumgerannt übers ganze Spielfeld und hat das aber auch gut gemacht, hat auch Spitzenreflexe, aber hat halt einfach das Problem gehabt, dass er immer wieder einen Bock drin hatte. Ja, ich glaube, man wollte auch jetzt einfach mal einen gesetzten, erfahrenen Keeper haben, der Ruhe bewahrt, der schon alles gesehen hat. Von Relegation über Aufstieg, Abstieg, Niederlagen, Siege.
Musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du bei Manuel Riemann gesagt hast, der die Ruhe bewahrt.
Das ist sein Ding. Er tut's schon, glaube ich. Er strahlt auf die Mannschaft irgendwie zumindest einen beruhigenden Faktor aus, weil sie halt einfach ihn alle kennen aus dem Fernsehen und so. Die ganzen jungen Spieler kennen den halt auch schon seit 20 Jahren. Und denken, das ist einfach, glaube ich, so eine gewisse Respektsnummer dann auch. Ne? Das ist einfach ein erfahrener Keeper. Wie gesagt, Bundesliga auch schon gespielt. Ist was Besonderes. Und er hat einfach, glaube ich, auch dann schon auch die Gabe, seine Vorderleute unaufgeregt zu stellen. Also ist er tatsächlich gar nicht so oft so, dass ich hätte erwartet, der würde viel mehr schreien. oder irgendwie so, aber es fällt mir bei ihm gar nicht so auf. Mir fällt auf, dass er nie eine Mütze aufsetzt, um gegen die Sonne blicken zu können. Das tut er nicht
irgendwie. Manuel Riemann ist stärker als die Sonne.
Ja, absolut. Ja, weiß ich nicht. Also ist, glaube ich, schon eine sinnvolle Verpflichtung und jetzt ist es aber, glaube ich, auch eine Übergangsnummer, weil er ist ja, wie du sagst, auch schon älter. Mhm. Ob der jetzt über den Sommer hinaus bleibt, keine Ahnung, kommt jetzt auch sicherlich drauf an, was im Sommer sich sonst noch so tut in Paderborn.
Fasnjak selbst, über den wir gleich nochmal gesondert reden wollen, aber auch Spieler wie jetzt Ilias Ansa oder Aaron Zehnter, zig Personen vom SCP werden ja aktuell auch bei anderen Vereinen gehandelt. Hast du das Gefühl, diese Situation raubt aktuell womöglich auch den entscheidenden Fokus, sowohl dann hinten, was die defensiven Patzer angeht, als auch vorne die Effizienz?
Erstmal sind diese Spieler, glaube ich, tatsächlich alle weg im Sommer, wenn wir nicht aufsteigen. Das ist, glaube ich, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann fangen wir halt beim SCP wieder von Null an nicht. Aber Thomas weiß es auch selbst, so eine Mannschaft, und du weißt es natürlich auch, so eine Mannschaft aufzubauen, wie sie jetzt spielt, auf dem Niveau, dauert halt 3-4 Jahre. Ne? Das hast du bei Darmstadt gesehen, bei Heidenheim, die haben alle länger zusammengespielt. Mhm. Wenn du jetzt quasi das auf dem Peak, wo die Mannschaft gerade ist, nicht schaffst, hochzugehen, dann sind die weg. So, und wenn du nach einem Zehnter fragst oder einen Zehnter sprichst, dann ist das für mich ein Spieler, also, sorry, das ist, der wird, glaube ich, sogar im Falle eines Aufstiegs weg sein. Also, weil das für mich mit Abstand einer der besten Spieler auf der linken Bahn in dieser Liga ist. Ja. Das ist unfassbar, wie gut der ist, wie schnell er ist. Und der ist 20. Also der ist 20, will gar nicht wissen, was der in einem Umfeld noch aus sich herausholen kann oder was man aus ihm noch herausholen kann in einem Umfeld, wo noch stärkere Spieler einfach sind, die ihn nochmal anders mitnehmen können. Ne? Da bin ich gespannt. Jetzt habe ich deine eigentliche Frage aber, glaube ich, vergessen gerade.
Ja, wenn diese Spieler gefühlt schon weg sind, ob das nicht in der aktuellen Situation schmerzt, wenn sie dann nicht den ganzen Fokus haben, weil sie wissen.
Ich glaube, die haben schon den Fokus. Ich glaube, das wird jetzt gerade schwierig, weil während wir gerade sprechen, hat der SCP ja gerade bekannt gegeben, dass der Trainer den Verein verlassen wird im Sommer. Ist jetzt gerade offiziell gepostet worden und per Pressemitteilung versendet worden.
Guck mal, also, ist das nicht schön? Kein Podcast-Tuch. Wir können gleich live prüfern drüber reden.
Absolut. Ne? Also wir haben vor der Sendung, um die Leute hier alle zu informieren, haben wir noch drüber gesprochen, weil ich habe schon so ein paar Vögel zwitschern hören heute tagsüber. Und wir haben überlegt, wie wir das jetzt machen können, weil es halt nicht offiziell war. Und jetzt ist es aber offiziell. Also das heißt, man geht da wirklich jetzt schmerzfrei den Weg, dass der Trainer geht. Das war für mich auch klar, ist wenig überraschend für mich. Wie ich aber aus der Mannschaft so gehört habe, war das für nicht alle Spieler so klar. Und da schließt jetzt deine Frage den Kreis, also Kreis zu deiner Frage, wird es jetzt tatsächlich interessant, ob der SCP, ob die Mannschaft das jetzt so umwandelt, dass sie daraus jetzt einen Push nochmal kriegt, um zu sagen, hey, wir wollen jetzt zusammen quasi das Ding schaffen und dann haben wir was erreicht. Oder ob das jetzt eher so ist, oh nee, wenn der Trainer jetzt geht, gucke ich mir auch schon mal um, wo ich hingehe. Ich schätze ein, dass es nicht für den Aufstieg reichen wird.
Ja, bevor wir zu einem, da hast du es mir eigentlich quasi vorweggenommen, wenn wir da auf das Restprogramm nämlich schauen, auch das ist ja jetzt gar nicht mal so einfach. Also das Nürnberg, Elversberg, Schalke, dann das Magdeburg-Spiel und dann KSC, also Schalke KSC ist dieselbe Nummer wie vorhin, wie wir drüber geredet haben. Für die wird es um nichts mehr gehen zu dem Zeitpunkt. Das kann natürlich dankbar sein. Aber Nürnberg, Elversberg und Magdeburg, das dürften ziemlich heiße Spiele werden. Ja. Und jetzt mit 3 Niederlagen im Rücken, du hast gesagt, die Leistungen haben gestimmt, aber es ist ja oftmals dann so, dass die Leistungen sich irgendwie in den Ergebnissen anpassen, weil dann auch manchmal so ein bisschen der Glaube dann fehlt, die Spiele noch zu ziehen. Also liegst du gegen Nürnberg wieder hinten aus einer doofen Situation, obwohl du sonst leistungstechnisch nichts falsch gemacht hast, dann wird es ja wieder schwer.
Also, vielleicht habe ich auch gerade zu vorschnell geurteilt. Also die Mannschaft hat ja schon immer diesen Spirit, nicht umsonst sind wir die Mannschaft mit den meisten Toren in der letzten Viertelstunde, glaube ich, sind wir, oder der HSV ist es, einer von beiden. Und das war auch gegen Düsseldorf so, hätten wir noch 10 Minuten mehr gehabt, hätten wir es, glaube ich, sogar noch gedreht in Unterzahl. Die hat den absoluten Spirit und ich spüre da auch den Willen, dass die das schaffen wollen. Sie scheitern einfach an sich selbst teilweise, an den Erwartungshaltungen, an dem, dass sie überhastet agieren und dann diese Flüchtigkeitsfehler begehen. Ich glaube, sie haben absolut das Potenzial, auch in diesen Spielen zu bestehen. In Nürnberg ist jetzt auch nicht unser liebster Gegner, aber das sehe ich schon realistisch. Elversberg ist hart. Also Elversberg ist sehr, sehr hart. Das ist echt, die haben ja in Anführungsstrichen gar nichts zu verlieren. Das sagt man immer so leicht. Die haben natürlich auch Druck irgendwo, aber eigentlich von den Kandidaten, die gerade da oben drin sind, sind es quasi die, wo es keiner gedacht hätte. Magdeburg wird sowieso, haben wir ja schon gesagt, schwierig. Und Schalke, ja, gegen die haben wir auch noch nicht so viele Punkte geholt in der Vereinshistorie. Also, weiß ich nicht. Es gäbe leichtere Programme, aber eigentlich ist es auch immer gut, weil wenn wir leichte Gegner haben, patzen wir auch oft. Ich glaube, die Mannschaft braucht sich gar nicht verstecken. Vom Können her, von der Spielanlage her können die alle gewinnen, die Spiele. Aber ja, wie du sagst, klar, wenn man irgendwann das Vierte verliert oder so, dann ist natürlich auch der Abstand irgendwann zu groß. Aber es sind zwei Punkte nur, ne? Also.
Ja, voll. Aber geht's nach Lukas Krasniok, hat man dann am letzten Spieltag im Wildpark ein Finale, in dem
es für ihn natürlich.
Ja. Und es wird dann auch sein Finale, wie wir jetzt dann offiziell besprechen können.
Und er kommt ja da unten aus der Gegend. Er kommt ja auch noch da. Er hat ja beim KSC auch schon gearbeitet. Also es wäre für ihn natürlich dreifach toll.
In den letzten Wochen, ja fast Monaten, muss man sagen, verging ja gefühlt kein Tag ohne neues Gerücht zu seiner Zukunft. Jetzt ist es dann eben spruchreif.
Ja.
Er hat auch immer wieder, also auf der einen Seite natürlich ein Feuer ausgestrahlt, weil ich glaube, ohne Feuer gibt es auch keinen Lukas Krasniok, und gleichzeitig immer wieder gehadert, auch mit öffentlich, mit den limitierten Möglichkeiten des SCP, und dass man da nicht über eine gewisse Schwelle kommt und man immer im Optimum kratzt, aber das Optimum halt limitiert ist. Wie blickst du denn jetzt auf seine Amtszeit dann zurück, sportlich wie menschlich?
Ist ja ein streitbarer Mensch. Ja. Je nachdem, was für Ansichten man so hat im Leben, wie man so durchs Leben geht, weiß jetzt wahrscheinlich auch jeder, worauf ich anspiele. Also sei es die Impfnummer, sei es sein Ausflug nach Mallorca, oder halt eben die öffentliche Deklassierung seiner Keeper oder überhaupt der ganzen Mannschaft. Da kann man immer von halten, was man möchte. Da soll sich jeder bitte sein eigenes Bild auch zu bilden und auch seine Meinung. Trotz alledem hat er es immer geschafft, im Verein zu bleiben. Also ich glaube, jeder hat immer wieder gedacht, also spätestens nach der Mallorca-Nummer, dass dann jetzt auf Schicht im Schacht ist. Dem war aber nicht so. Der Verein hat ihm echt immer den Rücken gestärkt. Und das hat er, glaube ich, tatsächlich auch, ohne dass das irgendwie nur so herausgesagt hat, dem Verein, glaube ich, bis heute sehr dankbar. Oder ist dem Verein sehr dankbar und hat den Verein wirklich, glaube ich, auch lieben gelernt. Das sagen Menschen ja oft auch in der Euphorie so, aber ich habe schon das Gefühl, dass der seine Mannschaft sehr, sehr gern hat und sehr, sehr gern mit der arbeitet. Und das im Dezember war einfach eine Frustnummer. Also wenn man so ein bisschen hinter den Kulissen weiß, dass im Jahr, als der VfB Stuttgart, bevor die Hoeneß geholt haben, eigentlich wohlgemut ihn haben wollte, der SCP nicht freigegeben hat. Bevor der HSV Steffen Baumgart geholt hatte, wollten sie ihn auch haben, hat der SCP nicht freigegeben. Dann hat er seinen Vertrag verlängert und wie man so hört, hat er dann auch seine Ausstiegsklausel mitverkauft. Das heißt, er hat auch ganz gut wahrscheinlich was für bekommen. Und dann wollte der HSV ihn jetzt wieder haben. So. Ach. Und Pi mal Daumen verdient oder hat Lukas Krasniok hier so 25.000 bis 30.000 verdient pro Monat, würde ich schätzen. Und der HSV hat ihm halt mal 120.000 so ungefähr angeboten. Und wenn man dann natürlich überlegt, wo Lukas Krasniok herkommt, auch nicht aus einem superreichen Elternhaus und ist ihm auch nicht alles in Schoß gefallen, er hat wirklich viel gearbeitet dafür, dass er da ist, wo er jetzt ist, hat auch viele Jobs gemacht, war, als er beim KSC oder wo es war, neben da noch Dachdecker und so weiter. Also ist ihm nicht alles zugefallen. Dann kann man es aus der Sicht natürlich vielleicht auch verstehen, dass ihn das persönlich natürlich fertig gemacht hat, weil das natürlich, da hat das große Geld gewunken. Das war quasi die Absicherung für weitere Lebensjahre. Sportlich gesehen war es natürlich schwierig, sage ich mal. Ne? Du stehst Ende November auf Platz 1 in der zweiten Liga und verlierst dann im Dezember alles. Und hast einen Trainer, der noch draufhaut und drauftritt und quasi öffentlich die Mannschaft, ja, demontiert vielleicht nicht, aber zumindest Teile der Mannschaft, wie gesagt, die beiden Keeper ich habe Respekt vor Schubert, dass er noch im Verein geblieben ist, sage ich es mal so.
Die PK war hart.
Ja.
Die war hart.
Ja, also das war schon krass. Wie blicke ich aber insgesamt zurück? Ein Top-Trainer, also vom Können her,
ja,
das ist für mich der beste Trainer der zweiten Liga, was das Ingame-Coaching angeht. In der ersten Liga kann ich es nicht vergleichen, weil ich das zu wenig verfolge. In der zweiten Liga ist es der Trainer, der am besten meiner Ansicht nach im Spiel, während des Spiels auf Situationen reagiert hat, in dieser und auch in den letzten Jahren. Hat ein gutes Verständnis auch, wie man eine Mannschaft mitnehmen kann. Und halt auch einen großen Ehrgeiz. Und den hat er in die Mannschaft reingebracht. Er hat jetzt wirklich auch mit Ruhe 3 bis 4 Jahre gearbeitet und sich nicht beirren lassen von einem Platz 7 oder von einem Platz 8 oder sowas, sondern dann sukzessive, auch der Verein muss mir auch ein Lob zollen, also ne, waren zufrieden, haben dann auch mal tief gestapelt, ja, wir wollen uns jede Saison einen Platz verbessern und so und solche ja, Sachen. Egal, ja. Ja, und hat einfach ein Händchen auch, junge Spieler zu integrieren. Ich weiß halt nicht, ob das bei ihm dann für den großen Wurf reicht, aber ich glaube schon, dass er ein Bundesliga-Trainer sein kann. Also erste Bundesliga mal jetzt. Ein enormes Potenzial. Und der Verein, das muss man auch mal sagen, in solche Fußstapfen zu treten, die Steffen Baumgart hier hinterlassen das hat.
Muss man sagen.
Dann auch es zu schaffen, hier 4 Jahre Trainer zu bleiben, ist halt auch krass. Also SCP hat in den letzten, wann ist Baumi gekommen? 2014, 2015?
Ende 13, 14, 14, 15.
Genau, Ende 13, 14, genau.
Nee, stimmt nicht. Es war später.
Man stimmt. Gemeinsam,
wir sind 18, 19 sind wir aufgestiegen und vor der Saison 17, 18 sind wir zu euch gekommen. 18, 19 sind wir aufgestiegen und ihr seid dann in der Bundesliga hochmarschiert.
Ja, wir hatten auf jeden Fall, zwei Trainer in den letzten 8 bis 10 Jahren. Krass, also das, welcher, ja. Also SC Freiburg hat sowas, ja, ne? Ich weiß nicht.
Baumgart kam 2017.
2017, siehst du, Thomas weiß das besser als ich.
Ich sag, ey, Podcast-Freundschaft. Okay, das ist ja, Beweis um Beweis.
Aber irre, selbst das von 2017 bis 2025, 2 Trainer, das ist schon, und das spricht für Lukas Kwasniok definitiv, also sportlich. Lasse ich da wenig an unten rankommen. Das, was er noch lernen muss, ist einfach in bestimmten Situationen die Mannschaft nicht so schwach zu reden. Das ist über die Jahre immer wieder ein Problem gewesen, wenn man oben stand, dann haben er's und auch Benny Weber, jetzt der sportliche Vorstand, immer wieder gern mal gemacht, dass man gesagt hat, ja, also das ist gerade nicht das, was die Mannschaft, also das ist gerade nicht unser Niveau da oben, ne? Also es ist nicht unser Können, unser Potenzial ist tiefer. Unsere Mannschaft überperformt, ne? Das muss man die Füße stillhalten. Und immer dann kam auch der Knick, also total krass. Immer wenn man das gemacht hat, es war im November, Ende November auch, als man auf Platz 1 stand, dann, ah, nee, ach komm, hör mir auf, frag mich nochmal nach dem 35. Spieltag oder irgendwie sowas. Ne? Ja, genau. Also am besten nächste Saison erst fragen. Und ja, das ist noch so ein Ding. Aber ich glaube, das ist auch echt schwierig, ne? In so einer Situation zu arbeiten, wo du weißt, der Verein hat keine Kohle für Spieler, die schon mal was erlebt haben irgendwo. Und du musst halt immer wieder anfangen von vorne quasi. Mhm. Du verlierst einen Schallenberg, du verlierst einen Justwan, du verlierst einen, wie heißt er, mit M, der nach Freiburg gegangen ist. Guck mal, Muslia, so, und so weiter und so fort. Und jetzt, wenn wir jetzt mal drüber gucken, welche Spieler jetzt gehen werden, sind das meiner Ansicht nach Zehnter, Ansa, Obermeier, Brackelmann, Castaneda, und habe ich noch einen vergessen?
Engels vielleicht?
Ich weiß Engels, nicht. Ja, der war jetzt zu sehr verletzt. Das wird noch dauern. Mhm. Das ist einfach. Ja, und dann ist ja quasi die halbe Startelf weg. Ne? Und das frustriert dich als Trainer natürlich. Das war das, was er, glaube ich, meinte. Der arbeitet so, hat mit der Mannschaft zusammen und scheitert immer dann kurz vor knapp. Und da hat der will einfach was anderes sehen. Soll er auch machen, ist auch gut. Hier wäre über den Sommer auch gar kein, also das hat er sich im Winter kaputt gehauen, in Scherben gehauen. Das wäre über den Sommer nicht gegangen. Also mit dem Aufstieg vielleicht noch. Ja, okay. Mhm. Aber dafür hat er jetzt auch einfach zu viele Offerten. Der wird ja jetzt gefühlt bei jedem Verein gehandelt.
Aber ich glaube, das wird beim SCP, das ist so der Eindruck, den ich aus der Entfernung habe. Ich glaube, seit Krösche hat man in Paderborn Strukturen aufgebaut,
ja,
wo man es geschafft hat, so ein Stück weit personenunabhängig zu werden. Wenn man überlegt, was da in den letzten Jahren, Krösche weg, Wohlgemut weg, Baumgart weg. Und das ist ja, es war ja immer so, dass Paderborn geschafft hat, trotzdem in ihrer Arbeit weiter konstant zu bleiben, weiter auch bei sich zu bleiben. Und da finde ich, das ist etwas, das hat man uns in Magdeburg in meinen Augen noch voraus, dass man so in Paderborn geschafft hat, so ein Stück weit personenunabhängig zu sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Pfund auch in der zweiten Liga, dass du eben nicht davon abhängig bist, dass da ein Trainer kommt, von dem machst du dich wieder abhängig, dass der seine Ideen reinbringt, dann schmeißt du den irgendwann raus, dann stehst du wieder bei Null. Ich glaube, das ist ein Punkt, den hat Paderborn, glaube ich, einigen Zweitligisten voraus, dass man sagen kann, die sind personenunabhängig. Die können da auch hinsetzen, wen sie wollen. Es funktioniert.
Auch ein paar Erstligisten, ja. Das ist tatsächlich so, das war das, was ich vorhin meinte. Ne? Als Krösche ist, also Markus Krösche ist hier, glaube ich, fast jeder dankbar in Paderborn, weil der ist wirklich, also das ist wirklich, es klingt jetzt sehr hochtrabend, ist ein Mastermind, was das angeht. Der hat diesen Verein einfach gelesen, der weiß, wie der Verein funktioniert, der wusste ganz genau aus seiner Karriere heraus, aus seinem, was weiß ich, Studium, was er nebenbei hat, aus seiner Erfahrung in Leverkusen, was du tun musst, damit das bei so einem Verein überhaupt irgendwie mit Profifußball funktionieren kann. Und das haben nicht viele andere Vereine. Wenn du siehst, was Krösche jetzt aus Spielern, also was der in Frankfurt für Ablösen erzielt mit Spielern, das ist ja unfassbar.
Gleichzeitig performt die Mannschaft trotzdem weiter durch. Also ja, nicht so, dass du die 100 Millionen einnimmst und plötzlich bist du Elfter, sondern die werden jetzt wahrscheinlich wieder Champions League spielen.
Bin mal gespannt, wenn die jetzt Elias Ansa tatsächlich holen sollten. Wo der Weg so hinführt von ihm.
Ich würde auch gelesen, Union Berlin soll auch dran sein. Das sind ja noch zwei verschiedene Welten. Mal gucken, wie das ausgeht. Du hast schon ein bisschen drüber geredet. Du glaubst, dass die Mannschaft schon im Sommer ein Stück weit auseinanderfallen könnte oder wird. Bei einem ausbleibenden Aufstieg ja umso mehr wahrscheinlich, weil diese Spieler dann noch mehr das Bedürfnis haben werden, was anderes zu sehen. Aber auch wenn du den Abgesang schon ein bisschen gestartet hast, der Aufstieg ist ja immer noch drin.
So. Mhm.
Absolut. Solange Lukas Kwasniok da ist, glaube ich, wird er auch nach dem Höchsten streben, weil das sieht ja im Portfolio nicht so ganz verkehrt aus, mit Paderborn das dann auch geschafft zu haben.
Das stimmt.
Glaubst du denn, dass Paderborn dieses Mal besser abschneiden könnte als 14, 15 und 19, 20, als man dann jeweils wieder als 18. runtergegangen ist? Oder ist das einfach die bittere Realität, du gehst hoch, nimmst wieder was, schürfst ein bisschen was ab wirtschaftlich und gehst wieder runter?
Ja. Da ist der Verein noch nicht. Also der Verein hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, hat deutlich mehr Potenziale geschaffen, aber mir fehlt da die Fantasie. Ne, die Fantasie fehlt mir nicht, aber mir fehlt der realistische, nachhaltige Beweis, dass das klappen könnte. Weil wir haben, glaube ich, 20 oder irgendwas Millionen zur Verfügung, und wenn es dann erste Liga ist, dann sind es vielleicht 35 maximal. Ja, sorry. Da gewinnst du keinen Blumentopf in der ersten Bundesliga. Da kann wieder auf Euphoriewelle irgendwie, wenn die Mannschaft zusammenbleiben würde, im Fall des Aufstiegs, könnte auf der Euphoriewelle irgendwie geritten werden, aber du hast ja dann auch einen neuen Trainer. So, dann glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Weiß nicht wie.
Ist ja natürlich irgendwie fast undankbar als neuer Trainer, dass dann zu ihm, klar, du dürftest einen Bundesliga-Verein trainieren.
Naja, insofern klar.
Ist sowas nie undankbar, aber gleichzeitig, was willst du da gewinnen? Aber ja, das sind Sorgen für die Zukunft. Ich glaube, an der Stelle machen wir die Nummer dann zu. Ich bin sehr froh, dass wir brühwarm dann noch über die Kwasniok-Nummer reden konnten und da jetzt nicht so im theoretischen Raum bleiben mussten. Das hilft natürlich total. Dementsprechend zünde ich hier schon mal das Intro ab und bedanke mich an der Stelle. Vielen lieben Dank, Thomas Haufe, für deine Zeit. Nur der FCM-Podcast, hört rein. Und danke. Zum anderen Kevin Bublitz vom Padercast. Wie immer eine Freude. Dieses Mal durfte ich die Freude teilen. Hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank. Bis dann.
So, dann, wie gesagt, Supporters Club und Kontoumstellung nicht vergessen. Ne? Wichtig, wichtig.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.